Vor einigen Jahrhunderten gab es in einer Gemeinde eine Diskussion und es hatten sich mehrere Lager gebildet. Die einen sagten, es ist doch kein Problem, wenn jemand das tut. Die anderen sagten, dass man das auf gar keinen Fall machen darf. Und vielleicht hätten sich alle Beteiligten gewünscht, dass da jemand mal kommt und ganz klar sagt, das ist erlaubt und das ist verboten. Aber Paulus hat das damals bei den Römern anders gemacht. Und so blieb die Sache mit dem Götzenopferfleisch eine Spannung, die sich nicht so leicht auflösen ließ. Wo hört Toleranz auf und wo fängt Nächstenliebe an? Das ist das Thema der Predigt heute. Und wir beobachten seit einiger Zeit, dass sich unsere Welt immer mehr polarisiert. Und es gibt verschiedene Ansichten, die immer mehr auseinanderdriften, auch im christlichen Bereich. Also von daher ist dieses Thema gerade sehr aktuell. Aber es ist auch gleichzeitig ein altes Thema. Die Christen in Rom hatten ähnliche Probleme. Heute gibt es zwar kein Götzenopferfleisch mehr, aber es gibt andere Themen. Und bei denen war es nun mal dieses Götzenopferfleisch. Grundsätzlich ist der Römerbrief so aufgebaut, dass es zunächst um allgemeine Glaubensfragen geht. Das ist Kapitel 1 bis 8. Könnt ihr auch in der Übersicht hier sehen. Dann schreibt Paulus über das Verhältnis von Israel zu Jesus. Das ist dann von Kapitel 9 bis 11. Und dann ab Kapitel 12 geht es um ethische Fragen und um die Praxis unseres Glaubens, also um ganz praktische Glaubensthemen. Und daher kommt auch dieses Thema Götzenopferfleisch. Das ist ein komisches Wort. In Römer 14 schreibt Paulus, dass man die Schwachen im Glauben annehmen soll und dass man sich nicht über Meinungen streiten soll, weil sonst entsteht Verwirrung. Und der Hintergrund war wohl, dass es Christen gab, die gar kein Fleisch gegessen haben, nicht weil sie Vegetarier waren, sondern weil es auf dem Markt nur Fleisch gab, was diesen Götzen geweiht war. Und dann hatten sie ein schlechtes Gewissen und deshalb wollten sie das nicht essen. Für sich selbst löst Paulus das Problem ganz einfach. Er sagt, wenn es keine Götzen gibt, dann kann er auch essen, was er will, weil dann gibt es auch kein Götzenopferfleisch. Also ist er frei. Aber er möchte Rücksicht nehmen auf diejenigen, die ein Problem damit haben und die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie eben dieses Fleisch essen. Aber Paulus sagt, Rücksicht nehmen ist besser, weil es geht im Glauben schließlich nicht um Essen oder Trinken und deswegen soll man sich nicht streiten. Und er empfiehlt im Römerbrief in Kapitel 14, Vers 1 bis 3 Folgendes. Nehmt auch ohne Vorbehalte den an, dessen Glaube schwach ist und der meint, bestimmte Speisevorschriften befolgen zu müssen. Verwirrt ihn doch nicht noch dadurch, dass ihr über unterschiedliche Ansichten streitet. So essen die einen mit gutem Gewissen alles, während andere glauben, kein Fleisch essen zu dürfen. Niemand soll deswegen auf die verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden. Diese wiederum dürfen niemanden verurteilen, weil er alles isst. Denn Gott hat jeden einzelnen von ihnen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Das ist gegenseitige Rücksichtnahme, die den Glauben des anderen respektiert und die ihn nicht verletzen möchte. Und es gab auch noch eine andere Sache, die hat die Christen wohl damals auch beschäftigt. Und das ging um Feiertage oder Wochentage, die man eben besonders in Ehren für Gott hält. Während es die jüdischen Christen gewohnt waren, am Sabbat Gott besonders zu ehren, war das für die Christen mit heidnischem Hintergrund eine ganz neue Erfahrung. Und manchmal ist das ja auch heute noch so. dass es unterschiedliche Gewohnheiten gibt. Und ich möchte das an einem Beispiel erklären. Da sitzen vielleicht im Gottesdienst zwei Menschen nebeneinander. Der eine ist in einer Gemeinde aufgewachsen und ist schon als Kind sonntags in die Kirche gegangen. Solange er denken kann, ist er immer sonntags in die Kirche gegangen. Für den anderen ist das alles ganz neu. Und er hatte sonntags bisher die Angewohnheit, auszuschlafen. Und dann hat er vielleicht noch sein Auto geputzt, dann hat er den Rasen gemäht, dann hat er nachmittags vielleicht Formel 1 geguckt oder Fußball, je nachdem. Und jetzt ist da sonntags dieser Gottesdienst und der Wecker klingelt unangenehm früh. Gut, dann geht er zum Gottesdienst, danach putzt er wie immer sein Auto, mäht dann noch den Rasen und merkt, der Tag ist ganz schön stressig geworden. Und irgendwie merkt er, dass es klug ist, aus rein praktischen Gründen das Autoputzen auf den Samstag zu verlegen. Ja, das Rasenmähen fällt dann im Winter weg und plötzlich merkt er, er hat ganz viel Zeit. Morgens geht er in den Gottesdienst, nachmittags guckt er vielleicht noch irgendein Spiel im Fernsehen und er redet mit Leuten, entspannt sich und das war's dann auch. Und als dann der Frühling kommt, macht er das Rasenmähen auch noch samstags. Schon hat er einen Tag in der Woche, an dem er sich ausruht und sich Zeit für Gott nimmt. Paulus schreibt in Römer 14, Vers 5, für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Jeder soll so leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Jeder soll sich in dem, was er tut, sicher sein. Und Paulus sagt in dem Zusammenhang, dass jeder Christ vor Gott selbst steht und dass ihn kein anderer Mensch richten darf. Weil wir Menschen sind ja in unserer Herkunft und in unserer Lebenssituation so unterschiedlich. Und es ist gar nicht so einfach, das Handeln des anderen zu beurteilen. Und deswegen sagt Paulus, dass wir das gar nicht erst versuchen sollen. Römer 14, Vers 4, da schreibt er, du bist nicht der Herr des anderen. Mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen? Ob er im Glauben standfest bleibt oder ob er fällt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott, seinem Herrn. Und er wird im Glauben festbleiben, denn der Herr hält ihn. Toller Vers. Und es ist so wichtig. Ich kann nicht für das Handeln eines anderen Menschen Verantwortung übernehmen. Und niemand kann die Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Jeder ist für sein eigenes Handeln vor Gott verantwortlich. Und Gott wird uns in unserem Glauben festhalten und bewahren. In dem Beispiel von dem Menschen, der sonntags sein Auto geputzt hat und dann seinen Rasen gemäht hat, war das eine ganz natürliche Entwicklung. Er hat alte Gewohnheiten geändert und an eine neue Lebenssituation angepasst. Aber es war gar nicht jetzt irgendwie die Regel, die da im Vordergrund stand, sondern er hat das einfach gemerkt und umgesetzt, weil es ihm gut getan hat. Es war eine Sache, die ihm gut getan hat und das ist der Schlüssel. Es ist eine Sache zwischen Gott und ihm, wo er plötzlich gemerkt hat, es verändert sich was und er hat sich auf diese Veränderung eingelassen. Und so soll es in der Gemeinde sein. Wir sollen einander respektieren und nicht gegenseitig verurteilen. Denn jeder Christ steht selbst vor Gott und hat eine eigene Beziehung zu ihm. Wie können wir untereinander in Einheit leben, obwohl wir in der Gemeinde so unterschiedlich sind? Und Menschen können wirklich sehr unterschiedlich sein. Die einen sind schon lange in einer Gemeinde, andere sind erst ganz kurz da. Manche haben einen christlichen Hintergrund, andere nicht. Manche haben viel Geld, andere wenig. Und es gibt die unterschiedlichsten Berufe. Manche haben Abitur, manche haben Hauptschulabschluss, manche haben ein Studium, Handwerker, alles da. Und dann gibt es Eltern, die nochmal in einer ganz anderen Situation sind, zum Beispiel Eltern, die vor lauter Stress nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht oder die, wenn sie jetzt kleine Kinder haben, einfach mal gerne Nacht ausschlafen würden. Und dann gibt's einsame Menschen, denen fällt manchmal die Decke auf den Kopf, weil sie keine Ansprache haben. All das gibt es in unserer Gemeinde. Und dann kommt noch der Familienhintergrund dazu. Es gibt Menschen, die haben ganz viel Annahme erlebt in ihrem Leben. Und andere sind abgelehnt worden. Immer wieder. Und was für den einen selbstverständlich ist, kostet einen anderen ganz viel Mühe. Nehmen wir mal das Gebot, die Eltern zu ehren. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebest und es dir wohl ergehe auf Erden. Das steht so in der Bibel. Und der eine sagt vielleicht, selbstverständlich ehre ich meine Eltern. Das steht doch da, dann mache ich das. Und ein anderer steht daneben und er sagt nichts, weil es ihm die Sprache verschlägt. Und er hat als Kind vielleicht Sachen erlebt, die es ihm schwer machen, Vater und Mutter zu ehren. Praktizierende Nächstenliebe ist mehr als Toleranz. Weil es bedeutet, dass wir lernen, uns in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Dass wir Respekt vor der Führung Gottes im Leben eines anderen bekommen. Es gibt ein Buch mit dem Titel Hirtenherz und dort vergleicht Frank Krause die Gemeinde mit einer Schafherde. Und er beschreibt es fast humorvoll. Die Schafe müssen unentwegt voneinander abgewendet und dem Herrn zugewandt werden. Dann werden sie wieder locker und kommen gut miteinander zurecht. Das ist ein Geheimtipp. In dem Moment, wo ich mich als Schaf Gottes Gott zuwende und aufhöre, auf die anderen zu schauen, dann werde ich wieder locker und entspannt. Und damit komme ich auch mit den anderen wieder besser zurecht. Jesus konnte sich gut in andere Menschen hineinversetzen. Und das sehen wir an den Gleichnissen, die er gebraucht. Und man kann sich das so gut vorstellen. Da erzählt er von einer Frau, die stellt ihr ganzes Haus auf den Kopf, um eine Münze zu finden. Oder sie backt Brot und dann nimmt sie einen halben Zentner Mehl mit Sauerteig vermengt. Und Jesus erklärt damit, wie sich das Reich Gottes ausbreitet. Anscheinend konnte Jesus irgendwie Brot backen oder er wusste zumindest das Rezept dafür. Oder er erzählt von dem Arbeiter, der früh morgens in die Weinlese eingestellt wird und den ganzen Tag arbeitet, während der andere dann bis mittags rumsteht. Oder er erzählt von den Fischern, die ihre Netze auswerfen und die guten Fische einsammeln und die anderen eben dann wieder ins Wasser schmeißen. Oder von dem Bauern, der einen Schatz im Acker findet. Oder von dem Bauern, der Weizen aussät und dann ist da plötzlich Unkraut dazwischen. Die Landwirte kennen das. Und Jesus kannte das auch. Er gebraucht Beispiele aus dem Alltag der Menschen. Jesus war einer von uns. Und von Jesus können wir lernen, wie man sich in andere hineinversetzt, anstatt sie zu verurteilen. Und es gibt ein Sprichwort, dass man eine Strecke in den Schuhen des anderen gegangen sein muss, um ihn zu verstehen. Kinder machen das ja manchmal. Die nehmen dann die Schuhe von dem Vater oder von der Mutter und laufen dann da drin. Es macht was mit einem, wenn man sich mal in den Schuhen des anderen befunden hat, um ihn verstehen zu können. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden einen Tag unser Leben mit einem tauschen, der neben uns sitzt. Jetzt nicht mit dem Ehepartner, vielleicht das auch, aber einfach in der Gemeinde. Ihr würdet mal einen Tag das Leben mit jemand anderem tauschen. Plötzlich wäre man in einer ganz anderen Situation. Und wenn man versucht, in den Schuhen des anderen zu gehen, dann entdeckt man plötzlich ganz spannende und unbekannte Welten. Als meine Neffen noch klein waren, haben sie so die ersten Computerspiele gemacht. Und das war damals noch ganz am Anfang der Computerzeit. Und ich wollte wissen, wie das geht, was die da machen. Und bei meinem allerersten Spiel, weiß ich noch, ging es um Autorennen. Und ich habe alles an die Wand gefahren. Und irgendwann hat mich einer meiner Neffen ganz zweifelnd angeguckt und gefragt, Susi, hast du wirklich einen Führerschein? Es erweitert unseren Horizont, wenn wir uns auf die Welt eines anderen einlassen. Vor ein paar Jahren hat mich jemand von den Jugendlichen am Silvesterabend über WhatsApp angeschrieben und er hat gefragt, meinst du, es ist für Gott okay, wenn ich nachher 2 bis 3 Bier trinke? Ich habe ihm geantwortet, dass er das Jesus fragen soll. Es wäre so einfach, die Welt in richtig und in falsch einzuteilen. Und es wäre so einfach, wenn es einen Regelkatalog gäbe, der einem genau sagt, was man tun und was man lassen soll. Am besten wäre es, wenn wir als Gemeindeleitung in jeder Angelegenheit sagen könnten, was gut ist und was falsch ist. Aber das können wir nicht. Das wollen wir auch gar nicht. Wir würden damit Menschen entmündigen, wenn wir als Gemeindeleitung einen Regelkatalog vorgeben. Jeder ist in seinem Glauben vor Gott verantwortlich. Das sagt Paulus ganz deutlich. Und manches entwickelt sich in der Beziehung zu Jesus. Und wir merken im Kontakt mit Jesus, ob uns eine Sache von ihm trennt oder ob es ihn näher bringt. Und das ist ein Kriterium, da kann sich jeder selbst prüfen. Bringt es mich näher zu Jesus oder zieht es mich von ihm weg? Wir haben im Leitungsteam über Kriterien für Mitarbeit gesprochen. Und auch hier wäre es so einfach, Regeln aufzustellen und so einen Verhaltenskodex zu erarbeiten. Dazu bräuchte man nur einen Lebenswandel, der den Kriterien entspricht. Und alles wäre gut, alles wäre Paletti. Aber das ist nicht so einfach. Und manchmal ist nach außen hin alles Paletti. Aber innen sieht's anders aus. Und manchmal, umgekehrt, scheint bei einem Menschen ganz vieles im Argen zu sein. Aber er hat ein Herz, das Jesus liebt. Wer bin ich, dass ich das beurteilen kann? Noch ein Beispiel von meinen Neffen, die müssen heute herhalten. Als einer meiner Neffen noch ganz klein war, wollte er mir eine Tasse Kaffee ans Bett bringen. Er war wirklich noch klein, vielleicht so klein wie du. Da hinten sitzt ein kleiner Junge. Wie er an die Kaffeemaschine drangekommen ist, weiß ich nicht. Der muss auf den Stuhl geklettert sein. Dann hat er lauwarmes Wasser genommen, Kaffeepulver reingetan und irgendwie hat er es geschafft, die Tasse unfallfrei die Treppe hochzutragen. Und dann stand er damit vor meinem Bett und er hat gestrahlt. Was hätte ich machen sollen? Ich musste probieren. Und so habe ich einen Schluck lauwarmes Wasser mit schwimmendem Kaffeemehl drin getrunken. Es war ein Erlebnis. Aber es hat ihn glücklich gemacht, mir was Gutes zu tun, auch wenn das Ergebnis nicht perfekt war. Und genauso ist es mit den Menschen, die zu Jesus gekommen sind. Die waren nicht perfekt. Aber sie wurden von der Liebe und von der Annahme, die Jesus für sie hatte, angezogen. Da war dieser kleine Zöllner Zachäus, der auf einem Baum sitzt und der sich nicht traut, Jesus anzusprechen. Und Jesus kommt näher und er ruft ihn herunter und sagt, dass er bei ihm heute zu Gast sein möchte. Und im Verlauf dieses Abends, im Kontakt mit Jesus, reift in Zachäus der Entschluss, das Geld, das er durch Betrug eingenommen hat, zurückzugeben. Es gab keinen Verhaltenskodex, der ihm vorgelegt worden wäre. Aber die Beziehung zu Jesus hat ihn dazu gebracht, sein Leben zu ändern. Oder die Frau am Brunnen, die eine Begegnung mit Jesus hat. Und er bittet sie darum, ihm etwas zu trinken anzubieten. Und dann sagt Jesus ihr auf den Kopf zu, dass sie mehrere Männer hintereinander hatte. Und der, mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist gar nicht ihr Mann. Und obwohl Jesus den Finger auf einen wunden Punkt legt, ist sie begeistert und die erzählt jedem in der Stadt von diesem Mann, der sie auf ihr Fehlverhalten hingewiesen hat. Weil sie merkt, mit Jesus ist irgendetwas anders. Jesus nimmt sie an und gleichzeitig macht es was mit ihr. Es bewirkt was. Es ist ein Hinschauen auf ein Fehlverhalten, was geprägt ist von Liebe, von Annahme und von diesem, es bringt das Beste in ihr zum Vorschein. Oder ein anderes Beispiel, die Ehebrecherin, die ist auf frischer Tat ertappt worden und die soll gesteinigt werden. Und dann sind die da, kommen die an, die Steinewerfer, bringen die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, mit. Und dann sagen sie, hier Jesus, und jetzt? Und dann sagt Jesus erstmal nichts. Eine lange Pause, eine Spannung. Und dann sagt er, wer ohne Sünde ist, werf den ersten Stein. Dann wieder nichts. Plötzlich merkt jeder einzelne Steinewerfer, ich bin auch nicht ohne Sünde. Ich kann keinen Stein werfen. Und einer nach dem anderen geht weg. Und dann sagt Jesus zu der Frau, hat dich keiner gerichtet? Dann richte ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das bewirkt eine Begegnung mit Jesus. Und das ist der Unterschied zwischen Toleranz und gelebter Nächstenliebe. Toleranz bedeutet, einander stehen zu lassen und zu ertragen. Tolerare bedeutet ertragen. Aber Nächstenliebe geht einen Schritt weiter. Nächstenliebe versetzt sich in den anderen Menschen hinein und begleitet ihn auf seinem Weg zu Jesus. Und es ist ein Prozess, in dem Jesus immer mehr in uns Gestalt gewinnt. Und wir werden ihm immer ähnlicher. Und das ist nichts, was man irgendwie produzieren oder machen kann. Es ist auch nichts, was uns unsere eigene Persönlichkeit nimmt. Weil manchmal denkt man, wenn man Jesus sein Leben gibt und sagt, dass er in uns regiert, dann verliert man sich selber. Das ist aber nicht so. Sondern Jesus bringt das Beste in uns zum Vorschein. Und es verändert unsere Ausstrahlung auf eine gute Weise. Wenn Jesus in uns wirkt, dann macht er sozusagen den besseren Menschen aus uns, ohne dass wir uns selbst bemühen müssen, gut zu sein. Wir werden jetzt, das ist eine relativ kurze Predigt, merke ich, wir werden jetzt zum Abschluss noch eine Zeit der Anbetung haben und ich möchte dich dazu ermutigen, dich auf dieses Abenteuer der Begegnung mit Jesus einzulassen. Weil sie bringt tatsächlich in dir das Beste zum Vorschein. Vielleicht legt auch Jesus den Finger auf die eine oder andere Wunde in deinem Leben. Aber es ist ein heilsamer Prozess. Und er führt uns in eine neue Freiheit hinein. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir uns auf den Weg machen, um Jesus jetzt zu begegnen. Ich darf die Band noch mal nach vorne bitten und wir werden dann, kann jeder das mit Jesus selbst abmachen im Gespräch. Jesus, und ich bitte dich um diese Begegnung mit dir. Ich bitte dich darum, dass du wirkst. Und du kennst die wunden Punkte in unserem Leben. Du weißt, wo wir an unsere Grenzen kommen. Und ich bitte dich, dass du in uns das bewirkst und uns in uns das Beste zum Vorschein bringst, damit wir eine neue Lebendigkeit erleben und auch glücklich sind. Amen.